Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Unter Mikrofon ist Martin Schütz. Die Corona-Pandemie zeigt vielen Menschen ganz deutlich, in welchen Bereichen sie sich weiterbilden müssen. Mich ehrlicherweise eingeschlossen. Meine Erfahrungen mit Videokonferenzen vor Corona, die waren praktisch nicht vorhanden. Da drängt sich der Eindruck auf, dass die Weiterbildungsbranche gut zu tun hat. Ein Teil ja, ein Teil nein. Wir blicken genauer drauf. Und dann sind wir auch schon ganz schnell bei den Volkshochschulen. Seit Jahrzehnten bieten die ein umfassendes Kursprogramm an. Vom Töpfern bis zum Computerkurs. Das Ganze aber zu schlechten Arbeitsbedingungen, finden zumindest Lehrende von Berliner Volkshochschulen und protestieren. Und in England macht sich so langsam die Erkenntnis breit, dass das mit dem Brexit dann auch Probleme mit sich bringen kann. Leere Supermarktregale sind in Teilen Großbritanniens zum Beispiel schon gesichtet worden. Und jetzt überlegen Hochschulen, wie sie Teil des Erasmus-Plus-Programms bleiben können. Denn auch daraus verabschiedet sich Großbritannien durch den Ausstieg aus der EU. Aber schauen wir erstmal auf die Schulen. Gestern hat die Kultusministerkonferenz, kurz KMK, bekannt gegeben, unabhängig von der aktuellen Lernsituation, von Unterrichtsausfällen und einem durch die Pandemie geprägten Schuljahr darf es keine Nachteile für die Schülerinnen und Schüler geben. Sie sollen Abschlüsse machen und die werden dann gleichwertig angesehen zu den vorherigen Jahrgängen. Vollwertige Abschlüsse, die will auch Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner ermöglichen. Herr Tullner in Sachsen-Anhalt, da sind die Schulen in diesem Jahr schon mehrfach in den Notbetrieb übergegangen. Wie wollen Sie denn gewährleisten, dass die Schülerinnen und Schüler das notwendige Wissen haben, um vergleichbare Zwischenzeugnisse und Abschlüsse zu machen?
Also wir müssen erstmal feststellen, wir sind ja bis Dezember von den Schulen abgesehen, die Quarantäne oder Corona-Fälle direkt hatten, weitgehend im Normalmodus ja durch den Herbst gekommen und sind seitdem kurz vor Weihnachten jetzt im Distanz- oder Fernunterricht. Auf der einen Seite haben wir ein paar Erfahrungen im letzten Jahr gesammelt, wobei dieser Jahrgang natürlich als Jahrgang 11, wenn man das Abitur zum Ausgangspunkt nimmt, ja schon mal betroffen war, sodass wir auf der einen Seite schon rechtzeitig Maßnahmen getroffen haben hin zu Orientierung auf prüfungsrelevante Fächer, stärker Fokussierung auch auf Themen innerhalb der Curriculums. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den wir jetzt noch besprechen müssen, ist, wie kriegen wir die Unterschiedlichkeit der Länder sozusagen unter einen Hut? Rheinland-Pfalz schreibt ja mit einem Teil jetzt schon Abitur, bis hin zu den späteren Ländern, zu den Sachsen-Anhalt gehört, die also erst im Mai, Juni bis in den Juli hinein ja noch Schulbetrieb haben. Das alles unter einen Hut zu kriegen, war nicht ganz einfach und ich bin ganz froh, dass die KMK das gestern gut geschafft hat.
Aber wenn Sie sagen, das Curriculum wird überarbeitet, das heißt, Sie lassen auch Sachen schlicht und ergreifend weg?
Also die Standards bleiben dieselben, aber wir haben natürlich eine gewisse Fokussierung. Auf der einen Seite wollen wir unseren Prüflingen mehr Zeit einräumen. Wir reden auch über die Frage mehr Aufgabenvielfalt, dass man sozusagen eine größere Auswahl hat. Aber die inhaltlichen Standards bleiben bestehen. Nur die Fokussierung auf die prüfungsrelevanten Themen wird nochmal geschärft.
Aber es gibt ja durchaus die Befürchtung, dass man damit eben doch indirekt die Standards herabschraubt und eben Probleme verschiebt in die Zukunft. Also dann, wenn Abiturienten an eine Hochschule gehen oder junge Menschen eine Ausbildung beginnen.
Die Gefahr sehe ich theoretisch schon, aber praktisch nicht, weil wir mit den Schulen das so besprochen haben, dass wir, glaube ich, fest davon ausgehen können, dass der Jahr 21 mit denselben Leistungsständen am Ende Prüfungen absolvieren können wie alle anderen davor und danach. Im Übrigen ist das auch eine ganz zentrale Frage, weil wenn man uns spätestens beim Ran auf NC-Studienfächer wie Medizin, wo Jahrgänge 20, 21 und 22 vielleicht dann Plätze konkurrieren, müssen die Maßstäbe ja auch gleich sein. Und deswegen ist es auch so wichtig, das hinzubekommen.
Sie wollen auch noch Halbjahreszeugnisse ausgeben und haben schon gesagt, die Situation ist nicht vergleichbar, in der Schülerinnen und Schüler aktuell sind. Wie wollen Sie denn diese Einschränkungen und diese ja Nichtvergleichbarkeit der Lernsituation in irgendeiner Form dann eben berücksichtigen bei der Notengebung oder bei den Prüfungen?
Indem wir auf der einen Seite auf den Ermessensspielraum der Lehrerinnen und Lehrer verweisen und auf der anderen Seite schon auch abschichten, welche Halbjahreszeugnisse sind jetzt relevant zum Bewerben zum Beispiel oder für andere Prozesse oder welche sind am Ende schlichtweg nur eine Lernstandserhebung, wo Eltern gespiegelt bekommen, wie die Dinge laufen. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, aber unter dem Aspekt, dass bestimmte Schülerinnen und Schüler das brauchen, um sich zu bewerben, haben wir uns dafür entschieden, Zeugnisse zu vergeben, die aber dann unter der klaren Maßgabe laufen, wenn kein Unterricht stattgefunden hat oder keine wirklichen Bewertungen da sind. und dann gibt es halt keine Note, Corona-bedingt. Auf der anderen Seite, wenn es halt nur eine Note gibt, nehmen wir mal ein Beispiel, dann kann auch die zur Bewertung herangezogen werden. Wenn der Schüler jetzt damit der Note jetzt nicht ganz glücklich ist, weil er vielleicht einen schlechten Tag hat, kann man individuell auch nochmal eine zusätzliche Leistung in die Notengebung mit einfließen lassen. Wir gehen bewusst diese Unschärfe ein, dass die Aussagekraft bei bestimmten Fächern und bestimmten Schulen, wo wenig Unterricht stattgefunden hat, eben nicht so ganz so klar ist. Und trotzdem soll es als Lernstandsanzeiger eben auch durchaus dienlich sein.
Dann hat sich noch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek zu Wort gemeldet. Sie ist davon überzeugt, dass die Kultusminister der Länder und sie den im Frühjahr 2019 beschlossenen Digitalpakt Schule mit dem Wissen von heute anders konzipiert hätten. Hat sie recht damit?
Ja, das ist jetzt eine Aussage, die finde ich jetzt nicht sehr überraschend, weil jede Entscheidung, die man vor 2 Jahren getroffen hat, ohne eine Pandemie, würde heute sicher großen Teilen anders fallen. Das hilft uns jetzt nur überhaupt nicht weiter. Wir sind ein kleines Land in Sachsen-Anhalt, jetzt auch eher finanzschwach. Ich bin immer dabei, wenn es um mehr Zusammenarbeit in der Bildungspolitik geht. Aus Vernunftgründen im Osten hat man sowieso oft eine große Zurückhaltung bei der Euphorie, einen Bildungsföderalismus lobend zu betrachten. Trotzdem war es wichtig, und ich bin der damaligen Bundesbildungsministerin Frau Wanke auch sehr dankbar, dass sie das damals angeschoben hat, weil Digitalisierung und Schule, das sind 2 Welten, die jetzt zueinander gefunden haben, die aber doch lange miteinander gefremdet haben, zumindest in Deutschland.
Was würden Sie sich denn vom Bund wünschen?
Ach, ich würde mir vom Bund eigentlich nicht viel anderes wünschen. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, was wir da gemacht haben. Ich glaube, wir sollten vernünftig und verlässlich miteinander zusammenarbeiten und weniger über Abgrenzungen oder Zuständigkeitsfragen debattieren, sondern die Dinge gemeinsam packen. Da war die Corona-Zeit im Übrigen eine sehr hilfreiche Zeit, weil das gemeinsame Problembewusstsein, die gemeinsame Verantwortung hat man schon bei allen gespürt. Das habe ich eher als wohltuend empfunden als negativ in der Rückschau.
Abschlüsse sollen für Schülerinnen und Schüler möglich sein und auch vergleichbar zu den vorherigen Jahrgängen, trotz der Corona-Einschränkungen, sagt Marco Tullner, Sachsen-Anhalts Bildungsminister. Und weil der den ganzen Tag über in Sitzung ist, habe ich das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Unabhängig von der Corona-Pandemie werden wir fast täglich mit der Aussage konfrontiert, dass wir uns in der zunehmend digitalen Welt nicht ausruhen dürfen. Lebenslanges Lernen ist angesagt. Private und berufliche Weiterbildung soll das leisten. Das klingt so, als sei die Branche theoretisch ziemlich krisensicher. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Das wollten Wissenschaftler des Bundesinstituts für Berufsbildung und des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung, kurz DIE, herausfinden. Und haben den sogenannten WB-Monitor herausgegeben. Peter Brandt ist beim DIE für den Bereich Wissenstransfer zuständig und ich habe ihn gefragt, wie es der Branche geht, gut oder leidet sie sehr unter den Corona-Bedingungen?
Oh ja, die Weiterbildung ist in der Tat schwer gebeutelt, muss man sagen, aber es ist auch auf der anderen Seite kein einheitliches Bild. Es gibt tatsächlich auch sogenannte Corona-Gewinner. Vielleicht fange ich mal damit an. Ich habe heute Morgen noch telefoniert mit einem Weiterbildungsanbieter, der ganz überwiegend digitale Weiterbildung in Lübeck anbietet, und die haben 2020 einen Umsatzplus von 20-30% gemacht, erwartungsgemäß.
Weil sie die Trendthemen abdecken?
Nein, weil sie digitale Weiterbildung anbieten.
Also digitale Weiterbildung im Sinn von, die machen das per Videokonferenz und nicht, die beschäftigen sich damit, Leuten beizubringen, wie eine Videokonferenz zu funktionieren hat.
Genau, also es ist keine Weiterbildung über Digitalthemen, sondern es ist eine digital gestützte Weiterbildung übers Internet. Also die bieten halt Kurse im Internet an und keine Präsenzkurse. Und das ist natürlich ein boomender Bereich und da sind die sehr erfahren und haben dann dieses Umsatzplus erzielt, ob schon sie im ersten Lockdown ihr gesamtes Angebot erstmal kostenlos bereitgestellt haben. Auch das ist möglich und solche Umsätze sind möglich. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Branche als Ganze richtig schwer getroffen ist. Das muss man sich mal daran klar machen, dass Weiterbildung ja anders als Schule und Hochschule ganz maßgeblich einfach privat finanziert ist. Das heißt, es sind entweder Betriebe, die für ihre Mitarbeitenden Weiterbildung einkaufen oder eben Teilnehmende, die sich privat halt für Kurse anmelden.
Also die eine Gebühr bezahlen.
Genau. Und alle die Einrichtungen, die von diesen Gebühren gebührenabhängig sind, sind natürlich entsprechend schwer getroffen. Und wir haben jetzt aus dem aktuellen WB-Monitor ein Ergebnis, also dass 42% der Einrichtungen ihre wirtschaftliche Einrichtung sehr kritisch sehen, 30% neutral. Das ist jetzt also in der Summe sozusagen der schlechteste Wert, den wir in diesem Weiterbildungsklima-Index seit vielen Jahren haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Weiterbildungsbranche auch sich als unglaublich anpassungsfähig und kreativ auch erwiesen hat in der Zeit.
Mein erster Reflex war ja, dass ich gedacht habe, eine Weiterbildungsbranche, die es nicht hinbekommt, von Präsenz auf digital umzustellen, die scheint ja dann noch langsamer zu sein als manche Schule. Also das müsste man denen ja eigentlich auch zumuten können, oder? Dass sie ihr Angebot einfach ins Digitale transferieren können.
Ja gut, ich meine, das ist natürlich schon ein bisschen abhängig von der Art, wie so eine Einrichtung, wie so eine Weiterbildungseinrichtung aufgestellt ist. Wir haben ja ganz unterschiedliche Einrichtungen, über die wir da sprechen. Die Einrichtungen, die, sagen wir mal, eher auf berufliche Angebote zielen oder die wissenschaftliche Weiterbildung betreiben, Fachschulen für beispielsweise Gesundheitspersonal oder so etwas, die haben Strukturen gehabt, auf denen ihnen die Umstellung ins Digitale relativ gut gelungen ist. Wir haben dann aber auch andere Einrichtungen, die eher auf Präsenztreffen, auf Arbeitskreise, auf kreative Bildung ausgerichtet sind, also weiß ich jetzt mal einen Töpferkurs beispielsweise, den kann man jetzt mal nicht einfach so ins Digitale überführen. Und insofern gehen die Weiterbildungseinrichtungen sehr, sehr unterschiedlich damit um und sind einfach auch von ihren Typen her sehr unterschiedlich getroffen, was die Pandemie angeht.
Welche Perspektiven oder Chancen leiten Sie denn jetzt ab aus dieser eben neuen Situation? Also bildet sich etwas Neues in dem Weiterbildungsbereich oder gehen Sie davon aus, dass wenn die Pandemie vorbei ist, dann wird auch wieder verstärkt in Richtung Präsenz gehen?
Also es ist so, dass richtig frischer Wind in die Köpfe gekommen ist, muss man sagen, durch diese Art von Spontan-Digitalisierung. Da ist sehr viel möglich gemacht worden, in denen sehr viel auch kreativ möglich gemacht worden. Aber es ist noch nicht strategisch unterfüttert. Was jetzt beginnt, ist, dass man anfängt, das Ganze mit Fragen zu unterlegen, was ist denn eigentlich gute digitale Bildung? Wofür brauche ich denn künftig eigentlich noch Präsenzkurse? Macht es Sinn, dass in jeder Kommune eine Volkshochschule einen bestimmten digitalen Kurs anbietet, der vielleicht für die ganze Welt zugänglich ist, oder braucht es da vielleicht auch eine andere Arbeitsteilung? Mein Eindruck ist, dass für solche strategischen Fragen jetzt die Köpfe ein bisschen frei geworden sind und auch in der Politik die Köpfe frei geworden sind, auch über Finanzierungsfragen der Weiterbildung in einer ganz neuen Art und Weise nachzudenken.
Und auch morgen befassen wir uns mit der Arbeitswelt und dem Arbeitsleben. Wir reden über den Sinn des Homeoffice und darüber, was das eigentlich bei uns auslöst. Denn Stress ist programmiert, wenn wir viel digital konferieren. Dazu wenig Bewegung, wenig Pausen, praktisch keine Kontakte mehr zu unseren Kolleginnen und Kollegen. Das erleben wir so, das erleben aber auch Kinder und Jugendliche im Homeschooling derzeit genauso. Aber es gibt Tipps und Lösungen und darum geht es eben morgen bei uns bei Campus und Karriere. Und wenn Sie mögen, dann rufen Sie an und sagen Sie Ihre Meinung dazu unter 00800 4464 und nochmal die 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Über die prekären Arbeitsverhältnisse von Dozentinnen und Dozenten von Volkshochschulen haben wir ja schon bei Campus und Karriere berichtet. Vielerorts sind ihre Honorare niedrig. Die Verträge laufen nur ein paar Wochen. Es fehlt an sozialer Absicherung. Durch die Pandemie hat sich die Lage aber nochmal verschärft. Viele Kurse fallen aus und damit auch die Honorare oder zumindest teilweise die Honorare. Die Volkshochschullehrkräfte in Berlin, die ärgern sich darüber sehr. Dabei hatte das Parlament eigentlich eine Verbesserung ihrer Lage beschlossen. Die Regierung setzt den Beschluss aber nicht um. Claudia van Laak berichtet.
In Pandemiezeiten für seine Rechte zu kämpfen, ist frustrierend. Das erleben auch die 6 Volkshochschuldozentinnen und Dozenten, die frierend vor dem Berliner Roten Rathaus stehen. Jeder hat eine Pappfigur in der Hand, die einen Kollegen darstellen soll. Auf dem Transparent steht: Arbeitslos nach OP? Nein, danke. Tarifvertrag jetzt. Am liebsten hätten wir eine Festanstellung, sagt Thomas Heidenreich, der Integrationskurse an der Volkshochschule leitet.
Das wäre natürlich das Optimale, ganz genau. Im Moment hangeln wir uns von Zeitvertrag zu Zeitvertrag. Regelmäßig stehen wir vor der Frage, bekomme ich genug Kurse oder nicht?
Da in der Pandemie nur ein Teil der Kurse online unterrichtet werden kann, brechen vielen die Honorare weg. Das Land Berlin zahlt 75% Ausfallhonorar, aber nur, wenn es ein offizieller Kurs war, der später abgesagt wurde.
Es wurden aber schon Kurse abgesagt, frühzeitig, wegen Corona. Zum Beispiel Gymnastikkurse kann man nicht stattfinden lassen. Auch Sprachkurse gibt es weniger. Dadurch haben die Dozenten, Dozentinnen natürlich auch weniger Verträge und Vorverträge bekommen. Was dann ausgefallen ist, wird in keiner Weise ersetzt.
Der rot-rot-grüne Senat hat sich bereits in seinem Koalitionsvertrag dazu bekannt, die soziale Lage der Lehrkräfte zu verbessern. Einiges ist passiert. So wurden die Honorare angehoben. Der Stundensatz für Dozenten mit Hochschulabschluss liegt jetzt bei 35 Euro. Doch dem Abgeordnetenhaus gehen diese Verbesserungen nicht weit genug. Im Juni vergangenen Jahres forderte das Parlament den Senat auf, entweder einen Tarifvertrag zu verhandeln oder eine Rahmenvereinbarung zu schließen, wie sie zum Beispiel das Land Bremen hat. VHS-Dozent Heidenreich.
Es steht im Koalitionsvertrag, aber der Senat setzt es nicht um. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das Abgeordnetenhaus dem Senat auch mal Dampf machen muss, um das umzusetzen. Der Senat, den muss man zum Jagen tragen.
Schreibt doch der Senat in einer Mitteilung an das Parlament, wir bitten den Beschluss als erledigt anzusehen. Warum die Regierung glaubt, einen Parlamentsbeschluss nicht umsetzen zu müssen, erläuterte gestern im Bildungsausschuss unter anderem Martin Jammer von der Finanzverwaltung. Sein Argument, die Tarifgemeinschaft der Länder, TDL, erlaubt uns dies nicht.
Natürlich kann man Verträge miteinander schließen. Man darf nur nicht gegen Tarifrecht verstoßen. Und wenn man in einem Arbeitgeberverband, das wie Berlin es ist, auch nicht gegen die Satzung, die sagt, Tarifverträge schließt nur die TDL oder schließt ein Land mit Zustimmung der TDL. Genauso Tarifverhandlungen. Diese Erlaubnis haben wir nicht bekommen.
Den Abgeordneten reicht diese Begründung nicht aus. Die Finanzverwaltung müsse da mehr Engagement zeigen, forderten Maja Lasic, SPD, und Regina Kittler, Linke.
Wir sind weiterhin der Meinung, dass man hier weiter auch mit den anderen Bundesländern im Gespräch sein muss. Und nur weil also eine geringe Erfolgsaussicht dargestellt wird, es eben nicht zu versuchen, das, finde ich, sollten wir nicht akzeptieren.
Im Wissen, dass es Neuland ist. Wir tasten uns ran und gucken, wie weit können wir gehen. Dass es ein lohnenswerter Versuch wäre. Ich würde es wirklich bedauerlich finden, wenn wir es nicht mal versuchen würden.
Sollten Tarifverhandlungen nicht möglich sein, dann eben die tarifvertragsähnliche Absicherung, argumentiert die bildungspolitische Sprecherin der SPD Maja Lasic. Sie weist darauf hin, dass nicht nur VHS-Lehrkräfte betroffen seien, sondern auch freiberufliche Pädagoginnen und Pädagogen in Museen und Gedenkstätten. Der Bildungsausschuss fordert nun den Senat erneut auf, sich dieses Themas anzunehmen. Doch die Regierung hat das letzte Wort. Sie kann diese Aufforderung schlicht ignorieren.
Claudia van Laak über die Situation von Dozentinnen und Dozenten von Volkshochschulen in Berlin. Und gleich schauen wir nach Großbritannien. Das Land ist nicht nur aus der EU ausgestiegen, sondern wird bald auch das Erasmus-Plus-Programm verlassen. Einige Provinzen in Großbritannien wollen das aber verhindern. Großbritannien wird mit dem Ausstieg aus der Europäischen Union auch das Mobilitätsprogramm Erasmus Plus verlassen. Und zwar ab dem April 2023. Für Studierende aus Deutschland wirft das Fragen aus, nämlich ob und wie sie auch nach diesem Zeitraum noch an britischen Hochschulen studieren können. Aber auch in Großbritannien sind sich einige Hochschulen dieser Problematik bewusst. Drei Provinzen, nämlich Nordirland, Schottland und Wales, suchen jetzt nach Wegen, irgendwie doch noch im europäischen Programm Erasmus Plus zu bleiben. Kai Rüßberg hat die Einzelheiten.
On Erasmus, it was a tough decision. Erasmus was also extremely expensive.
Das Erasmus-Programm war extrem teuer, sagte der britische Premier Boris Johnson vor 4 Wochen. Erasmus Plus, so heißt das Programm der Europäischen Union, das unter anderem die Zusammenarbeit der europäischen Universitäten sowie den Austausch von Studierenden fördert. Für deutsche Studierende war Großbritannien bislang besonders attraktiv. Stefan Geifes vom Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD, der in Deutschland für die Zuteilung der akademischen Fördergelder zuständig ist, bestätigt das besondere Interesse bei Studienplätzen und bei der Finanzierung von Praktikumsstellen.
Dieser Anteil an Praktikanten ist sehr hoch für Großbritannien. Man nimmt so viele Studierende auf, wie man rausschickt. Alle europäischen Staaten wollen ihre jungen Leute nach Großbritannien schicken, wegen Englisch als Lingua Franca. Und deshalb sind viele Studierende, die kein Studium machen konnten in England, auf die Praktika in England ausgewichen.
Die britische Regierung plant als Ersatz für Erasmus Plus ein eigenes akademisches Förderprogramm aufzulegen, das Turing Scheme. Bislang gibt es nur Absichtserklärungen, aber klar ist, dass damit vor allem britische Studentinnen und Studenten unterstützt werden sollen, weltweite Hochschulaufenthalte zu organisieren und finanzieren. Von den unter Erasmus Plus ebenso geförderten Bereichen wie Ausbildungs-, Erwachsenen- oder Jugendbildung und Austausch ist allerdings keine Rede mehr. Die walisische Bildungsministerin Kirsty Williams kritisiert das als schlechten Ersatz.
I am absolutely confident that the Turing scheme is a poor replacement for Erasmus Plus.
In dieser Woche überraschte Kirsty Williams nun damit, dass die drei Landesteile Wales, Schottland und Nordirland bereits in Gesprächen sind, wie sie ohne England weiter an den Erasmus-Programmen teilnehmen können.
I am working alongside my colleagues in Scotland and Northern Ireland to see whether Wales can, via the United Kingdom, retain its membership of Erasmus Plus. We're looking to influence the Turing scheme to improve upon it.
Ziel ist, so Williams, das Turing-Programm entsprechend zu verändern. Die drei Landesteile können allerdings ohne die Zentralregierung nicht eigenständig über eine Fortsetzung von Erasmus oder eines Nachfolgeprogramms verhandeln. Stefan Geifes vom DAAD erkennt aber in dieser Aussage der Regionalministerin eine Strategie.
Das ist eine sehr spannende Aussage der walisischen Bildungsministerin. Ich glaube, es ist klar, dass Wales an sich nicht mit der Europäischen Union darüber verhandeln kann, im Erasmus-Programm zu bleiben. Aber wenn es einen Vorstoß gibt, über die britische Regierung am Erasmus-Programm weiter teilzunehmen, könnte das eine Verhandlungsstrategie sein.
Obwohl das Turing-Programm nur britische Studierende fördern soll, sieht der DAAD trotzdem die Chance, dass davon auch europäische Studierende bei einem Aufenthalt in Großbritannien profitieren könnten.
Es gibt die Frage, ob man innerhalb von Austauschen Studiengebühren erlässt. Hier tut sich extrem viel gerade und die britischen Hochschulen sind auch sehr interessiert daran.
Kritiker des Erasmus-Ausstiegs in England führen auch ins Feld, dass der europäische Bildungsaustausch jährlich 420 Millionen Pfund Umsatz ins Land gebracht hätte. Und die britischen Hochschulen verlieren zudem wissenschaftliche und kulturelle Impulse. Geifes macht sich daher Hoffnung, dass künftig Austausche verstärkt zwischen den Unis organisiert werden könnten.
Es ermöglicht zum Beispiel innerhalb von Hochschulkooperationen auch dann auf Studiengebühren zu verzichten. Und das würde es für deutsche Studierende zum Beispiel wieder attraktiv machen, in so einem Zusammenhang nach Großbritannien zu gehen.
In Wales läuft gerade parallel eine Petition ans Parlament für eine Waliser-Version von Erasmus Plus. Innerhalb weniger Tage unterschrieben mehr als 1000 Bürger in dem Land, das knapp 4 Millionen Einwohner hat.
Das war's mit Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten übernimmt Anja Buchmann mit Corso und darum geht's unter anderem um die Beziehung von dem Lifestyle-Magazin Playboy und Donald Trump. Mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es gut.